RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 18. November 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Präsident ist an Investoren aus dem Nahen Osten interessiert. Präsident Joko Widodo startet einen Arbeitsbesuch nach Medan, Nord-Sumatra. Indonesische Außenministerin von der Grund Steinlegung des indonesischen Krankenhauses im Rakhine State bei. Die Fragen des Klimawandels sind die Fragen der Welt. Arbeitsschutzgesetz für indonesische Wanderarbeiter ist ein wichtiger Durchbruch. Die Verhandlung für IACEPA tritt in die Finalisierungsstufe ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo wohnte gestern in Medan Nord Sumatra der Eröffnung des nationalen Treffens des Korps der ehemaligen Mitglieder der Islamischen Studentenverbindung KAHMI bei. In seiner Begrüßungsrede sagte Präsident Joko Widodo, dass die indonesische Regierung für die nahöstlichen Länder als neue Partner sich interessiere, um die Investitionen nach Indonesien anzulocken. Bisher suchte die Regierung nach den Investitionspartnern in Amerika, Europa oder Japan, sagte Präsident weiter. Die indonesische Regierung führte bisher geringe Annäherungen in den Nahen Osten durch und besuchte nur geringe Regierungsvertreter in die nahöstlichen Länder. Diese Fakten wurden bei dem Gespräch zwischen Präsidenten Joko Widodo und Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder bei dem Treffen zwischen Präsidenten Joko Widodo und dem Emir von Katar aufgedeckt. Präsidenten zufolge sollten wir seit früher persönliche Beziehungen mit den nahöstlichen Ländern bilden, da sie großes Potenzial haben, um einen Investitionspartner zu werden, der die Wirtschaft und die Wohlfahrt Indonesiens verbessern könne. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist am Freitag, den 17. November 2017, vom Flughafen Halim Perdana Kusuma, Jakarta, nach Medan, Nord Sumatra geflogen, um dort das Center National Treffens des Korps der Absolventen des Verbandes Islamischer Studenten Indonesiens KAHMI zu eröffnen. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass die Staatsherausforderungen durch die Entwicklung der Technologie und Information größer geworden seien. Daher soll die indonesische Nation sich darauf fokussieren. An diesem Treffen nehmen etwa 1.400 Gesandten aus ganz Indonesien teil. Bei der Eröffnung dieses Treffens waren auch der Staatssekretär Pratikno, der Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung Zulkifli Hasan, der Minister für Bildung und Kultur Muhajir Effendi, der Gouverneur von Nord-Sumatra Tengku Eri Nuradi und der Gouverneur von Jakarta Anies Baswedan anwesend. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird morgen Myanmar besuchen, um in der Stadt Muangwe im Rakhine-Staat den Bau des indonesischen Krankenhauses einzuweihen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Arman Atanasir erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass Außenministerin Retno Marsudi am 19. November 2017 die erste Grundsteinlegung für den Bau des indonesischen Krankenhauses im Rakhine-Staat durchführen werde. Die Bitte um die Baugenehmigung und der Entwurf des Krankenhauses haben seit April 2017 begonnen. Das Krankenhaus wird auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter gebaut werden. Das Krankenhaus selbst wird 8.000 Quadratmeter groß sein. Arman Atanasir erklärte weiter, das indonesische Krankenhaus sei eine der humanitären Hilfeleistungen Indonesiens, die von dem Indonesian Roten Kreuz PMI, der Muslimen- und Buddhistengemeinschaft, dem Privatsektor und der indonesischen Regierung finanziert werde. Nach der Grundsteinlegung des indonesischen Krankenhauses im Rakhine-Staat werde Außenministerin Marsudi am 20. und 21. November 2017 in der Hauptstadt von Myanmar, Nai Pitau, an dem 13. ASEM-Ministertreffen teilnehmen, fügte Arman Atanasir hinzu. Die Fragen des Klimawandels sind die Fragen der Welt, darauf man sich weiter fokussieren soll. Der Klimawandel kann die Zerstörung der Umwelt hervorrufen, die einen negativen Einfluss auf das Sozialleben der Menschen auf der Welt, einschließlich Indonesiens, bringen kann. Das sagte der Leiter des Instituts für Rehabilitierung der Umwelt und Naturressourcen des Rates Islamischer Gelehrten Indonesiens MUI, Hayu Prabowo am Freitag, den 17. November 2017 in Jakarta beim Workshop zum Thema Verantwortung und Führung zur Erhaltung der Lebewesenvielfalt in den Vordergrund stellen.
Karena lingkungan hidup nantinya itu akan mengefek.
Di Umwelt wird später die soziale Zerstörung hervorrufen. Daher wird seine politischen Angelegenheiten. Das Meereswasser steigt. Die Menschen, die in den Küstengebieten leben, sind gesunken und sie werden an den höheren Ort kommen. Es wird passieren. So wird der Klimawandel oder Umweltprobleme politische und nationale Fragen. Es ist nicht mehr die wichtige Frage oder nicht. Es ist aber für das Leben. Inzwischen sagte der Leiter des Zentrums für Islamische Forschung der Nationaluniversität, Fahruddin Mangunjaya, es sei wichtig, um das Bewusstsein der indonesischen Bevölkerung für Umwelt zu stärken. Ihm zufolge könnten die Volkspersönlichkeiten das Vorbild für die Bevölkerung werden, um ihre Aufmerksamkeit auf ihre jeweilige Umwelt zu schenken. Das Gesetz über den Schutz für die indonesischen Wanderarbeiter, das von dem indonesischen Parlament erst ratifiziert wurde, ist ein Durchbruch und ein wichtiges Instrument, um von der Präeinstellung bis zu der Einstellung und nach der Einstellung die indonesischen Wanderarbeiter zu schützen. Der Vizevorsitzende des indonesischen Parlaments, Fahri Hamzah, sagte am Freitag in seiner schriftlichen Erklärung, dass die indonesischen Wanderarbeiter dem neuen Arbeitsschutzgesetz nach die Garantie und den Schutz von dem Staat bekommen werden. Wir werden die Daten der indonesischen Wanderarbeiter aus ganz Indonesien sammeln und ein Allbedienungssystem entwerfen, um Schmiergeld und Betrug zu minimalisieren, bis die Wanderarbeiter in ihrer Heimatstadt zurückkehren, sagte Fahri Hamzah weiter. Die 10. Runde von den Verhandlungen über den indonesisch-australischen umfassenden Partnerschaftsvertrag IACEPA hat in die Finalisierungsstufe eingetreten. Dies bedeutet, dass die strategische Partnerschaft beider Länder in Kürze beginnen wird. Der Leiter des indonesischen Verhandlungsteams für den Partnerschaftsvertrag IACEPA, der die Saleh sagte in seiner schriftlichen Erklärung am Freitag. Die Verhandlung vom 13. bis 17. November 2017 sei ein entscheidender Moment für die beiden Verhandlungsteams, um den Inhalt des Vertrags zu formulieren, die Interessen der beiden Länder beilegen können. Die Verhandlung sei eine Form von der Wirtschaftspartnerschaft, die Vorteile für die beiden Seiten bringen werde, sagte Dedi Saleh weiter. Bei der 10. Runde der Verhandlungen suchten die Verhandlungsteam nach Gleichgewichtspunkt von verschiedenen gekämpften Interessen, die mit der Entwicklung der Wirtschaftspotenziale beider Länder zu tun haben. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 8. November 2017. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Donnerstag, den 16. November 2017, schrieb Kompas in ihrem Leitartikel, das indonesische Wirtschaftswachstum muss die Qualität haben. Der Internationale Währungsfonds IWF sagt vorher, dass die indonesische Wirtschaft im Jahre 2018 auf 5,3% wachsen wird, wenn die Regierung das Wachstumsmomentum erhalten kann. Das indonesische Volk freut sich über die Vorhersage des IWF, da Indonesien zuvor den Sorgen um stagnierendes Wachstum sich macht. In diesem Jahr wächst der Verbrauch der indonesischen Gemeinschaft langsam genug. Zuvor in den letzten 10 Jahren konnte der Verbrauch der indonesischen Gemeinschaft das indonesische Wirtschaftswachstum drängen. Kompas zufolge bevorzugen die Regierungen in einigen Ländern die Steuer vor allem für die Neuunternehmen zu lockern. Kompas schrieb, Indonesien hängt von Steuer ab, um die Entwicklungsprogramme zu finanzieren. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Freitag, den 17. November, schrieb Media Indonesia das Recht für alle. Man muss dem Recht gehorchen und es respektieren. Es ist das Hauptprinzip in Indonesien, um die Rechtssouveränität zu verherrlichen. Alle Staatsangehörigen, einschließlich der politischen Eliten, müssen dem Rechtsprozess gehorchen und ihn respektieren. Der Korruptionsfall, in den der Vorsitzende des indonesischen Parlaments Setia Novanto sich verwickelt und den zurzeit die indonesische Antikorruptionskommission KPK behandelt, rief eine Aufregung in der Gemeinschaft hervor. Media Indonesia zufolge müssen alle Seiten das Recht respektieren. Man sollte den Rechtsprozess nicht vernachlässigen und nicht dramatisieren. Wir beenden die heutige Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Sindo. Am Donnerstag, den 16. November, schrieb die Zeitung Sindo, wir müssen vor Überschwemmung vorsichtig sein. Letztlich berichteten die Zeitungen und die Sozialmedien die Überschwemmung. Einige indonesischen Regionen wurden von Überschwemmung heimgesucht. Es ist nicht schwierig, nach der Ursache der Überschwemmung zu suchen. Die Konversion der Fläche von Ackerböden zu Siedlungen ist die Hauptursache. Außerdem muss man auch die Wasserleitungen in ihrer Nachbarschaft regelmäßig normalisieren. Dazu ist die Mitwirkung der Gemeinschaft sehr wichtig, so schrieb Sindo. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 18. November ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 18. November 1912, an dem die Muhammadiyah gegründet wurde. Die Muhammadiyah ist eine große islamische Organisation in Indonesien. Der Name dieser Organisation ist dem Namen des Propheten Muhammad entnommen und sie besteht aus deren Anhänger. Der Hauptzweck der Muhammadiyya ist alle Abweichung im Dakwah-Prozess wiederherzustellen. Die Muhammadiyya-Bewegung besitzt Kennzeichnen von dem Geist des Aufbaus eines fortschrittlicheren und gebildeten Sozial- und Bildungssystems und sieht in der islamischen Lehre nicht nur eine persönliche und statische Religion, sondern eine dynamische Religion. Sie dominiert als System des menschlichen Lebens in all seinen Aspekten. Am 18. November 1956 befreite sich Marokko von Frankreich. Im Jahr 1912 wurde Marokko ein französisches Protektorat und ein kleiner Teil seines Territoriums wurde von Spanien besetzt. Ein Kampf um die volle Unabhängigkeit wurde von dem marokkanischen Volk sowohl durch Verhandlungen als auch durch Kriegszüge geführt. Auf dem Kriegsweg versagte Marokko immer, weil im Bereich der Rüstung die französische Armee viel weiter vorgeschritten war. Nachdem Marokko auf verschiedene Weise gekämpft hatte, erlangte es schließlich am 18. November 1956 seine volle Unabhängigkeit. Am 18. November 1968 wurde Bengkulu die 26. indonesische Provinz. Das Gebiet, das heute Bengkulu Provinz genannt wird, war ursprünglich das Territorium mehrerer kleiner Königreiche. Im Jahr 1685 bis 1824 war das Bengkulu-Gebiet eines der von den Briten besetzten Gebiete. Während der holländischen Kolonialzeit 1824 bis 1942 wurde ein Anbausystem von Kaffeepflanzen mit Zwangsarbeit und Steuererhebung sowie die Ausbeutung von Goldminen in Rejang Lebong unter Einhaltung von Klassenunterschieden zwischen Einheimischen, Europäern und Chinesen geführt. Bengkulu wurde auch einmal von der holländischen Kolonialregierung als Exilort von Soekarno im Kampf um die Unabhängigkeit Indonesien genutzt. Nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1945 änderte das gesamte Territorium des Königreichs in diesem Gebiet seinem Status und gelangte unter der administrativen Sphäre der Provinz Sumatra. Außer dieser Region wurde schließlich am 18. November 1968 eine eigene Provinz gemacht. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien und der internationale Währungsfonds stimmten der Steuerreform zu. Der internationale Währungsfonds IWF vermutet, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens in Höhe von 5,1% in diesem Jahr und 5,3% im nächsten Jahr erreicht. Diese IWF-Vermutung ist das Ergebnis des Besuches des IWF-Teams, geleitet von Louis Breuer vom 1. bis zum 14. November dieses Jahres in Indonesien. Breuer meint, dass sich die indonesische Wirtschaft durch die Unterstützung der vorsichtigen Makrowirtschaft, die Steigerung des globalen Wirtschaftswachstums und den Preis der Waren sowie die nachhaltige Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit weiter verbessert. Breuer sieht aber, dass es einheimische Risiken gebe, die vor allem aus der Steuereinnahme kommen. Dafür brauche man die Steuerreform, um die bessere Finanzlage zu schaffen. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati akzeptiert die Meinungen des IWFs. Sie erklärte am 15. November dieses Jahres in Jakarta, dass einer der Beweise der Steuerreform das Ergebnis der Zusammenarbeit des Generaldirektorats mit dem Generaldirektorat für Zoll. Sie zeigt die Daten der Steuereinnahmen vom Zoll, die Hoffnung in Höhe von 1,9 Trillionen auf 2,7 Trillionen Rupiah überschreiten. Angesichts der Vermutung vom IWF sagte Sri Mulyani Indrawati, dass sie den Grund dieser Vermutung untersuchen werde. Wenn der Grund der Verbrauch des Haushaltes unter der Hoffnung ist, wird die Regierung sich darauf fokussieren, um das Wachstum der Investition und des Exportes zu prägen. Die solle das Einkommen der Bevölkerung fordern, sodass sich der Verbrauch des Haushaltes verbessere, erklärte die Finanzministerin Sri Mulyani weiter. Neben den einheimischen Risiken sieht der IWF auch einige externe Risiken in Form des langsamen Wirtschaftswachstums des indonesischen Handelspartners China und die politischen Spannungen im Gebiet. Die globale strenge Finanzlage könne die Höhe der einheimischen Zinsen und die Rückzahlung der ausländischen Kapitals fordern. Dafür schlage der IWF die indonesische Regierung vor, um kurzfristige Maßnahmen zum Entgegentreten dieser Lage zu kombinieren. Finanziell bewertet der IWF, dass die indonesische Regierung eine passende Finanzmaßnahme entworfen habe. Das erklärte Sri Mulyani weiter. Laut ihr fordere der IWF finanziell die Maßnahme, die nicht nur auf den Fleck der Preisstabilität, sondern auch auf die Ankurbelung der Wirtschaftswachstums fokussiert werde. Außerdem respektiere der IWF die Maßnahme der Indonesischen Zentralbank BI, die keine große Intervention gegenüber der Währung Rupiah ausgeführt habe. Sri Mulyani fügte hinzu, dass der IWF meine, dass Banksystem gut kapitalisiert werde, eine große Profitabilität und die Liquidität des umfassenden Systems habe. Der Kredit mit Fragen ist auch stabil gewesen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage laden wir Sie dazu ein, in die Provinz aus Kalimantan zu reisen. So bleiben Sie bei uns, die Stimme Indonesien. Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Uber Livestream voi.to.id hören. Liebe Zuhörer in der Provinz Bontang aus Kalimantan gibt es eine Zona Insel, nämlich Beras Basah Insel. Die Bras Basa Insel ist eine kleine Insel. Isi in der Makassarstraße in der Provinz aus Kalimantan befindet. Administrativ steht diese Insel unter der Regierung von Bontang Stadt aus Kalimantan. Diese wunderschöne Insel ist heute ein Ziel für Liebhaber des Tauchens und Snorkelns. Liebe Zuhörer, nach der lokalen Folklore kommt der Ursprung des Namens Bras Basa oder Nasser Reis vom Wort Bras oder auf Deutsch Reis und Basa oder auf Deutsch Nas. Es waren einmal Schiffe, die zum Sultanat von Kutai gehörten und in der Makassarstraße segelten. Das Schiff transportiert Nahrung wie unter anderem Reis. Aber plötzlich sank das Schiff und verschüttete das Gepäck. Weil das Wasser seicht ist, sind die Waren im Schiff, die größtenteils Reis sind, nicht gesenkt. Sie erscheinen aber wie ein Hügel. Nach und nach verwandelte sich der Reishügel zu einer Insel mit weißem Sand wie Reis, die immer nass ist, weil er vom Gewässern umgeben ist. Liebe Zuhörer, Bras Basa Insel ist nicht zu groß, ungefähr 5 Hektar. Aber seine Schönheit ist nicht unbestreitbar. Sie bietet Küste mit weißem Sand und mit klarem braunem Türkiswasser an. Es gibt dort auch Kokospalmen, unter denen Sie entspannen können. Darüber hinaus steht man auf der Insel auch Pavillon, Wechselkleidung, Toiletten und auch Stände zur Verfügung. Aber für saubere Wasseranlagen sollte man immer noch 5.000 Rupiah für einen Kanister bezahlen. Auf dieser Insel können Sie auch Bananenboot und andere Aktivitäten spielen. Um ein Bananenboot zu mieten, müssen Sie 100.000 Rupiah bezahlen. Neben dem Bananenboot gibt es viele Aktivitäten, die man auf der Bras Basa Insel wie zum Beispiel Angeln machen kann. In diesem Ort eignet sich auch sehr gut, um ihr Angelhobby zu treiben. Für diejenigen von Ihnen, die die Schönheit des Meeres mögen, können Sie tauchen und snorkeln. Sie können auch den Strand hinunterlaufen und mit etwas Glück finden Sie Meerestiere wie Seeigel, Tintenfisch und Seegurke. Und wenn Sie mit allen Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasser gelangweilt sind, können Sie auf der Bras Basa Insel Ostrandvolleyball spielen, da die Einrichtungen dort ausgestattet sind. Liebe Zuhörer, um diese Bras Basa Insel zu erreichen, das etwa 220 km von der Innenstadt von Balikpapan entfernt liegt, können Sie mit einem Privatfahrzeug oder einem AC-Bus mit Kosten von 100.000 Rupiah pro Person fahren. Von Bontang aus sollten Sie Ihre Reise nach Bontang, Kuala oder zum Hafen von Tanjung Laut fortsetzen. Von diesem Hafen oder Kai können Sie ein Boot nach Bras Basa Insel mieten. Dafür sollten Sie 40.000 Rupiah pro Person bezahlen. Sie können auch ein Schiff mit der Kapazität von 10 Personen mit einem Mietpreis von 500.000 bis 500.000 Rupiah pro Schiff mieten. Auf dieser Insel gibt es keine Unterkunft und Restaurant. Wenn Sie bleiben möchten, können Sie eine Unterkunft in der Stadt Bontang mieten. Und wenn Sie diese Insel besuchen, vergessen Sie nicht, Essen oder Trinken zu bringen. Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Sono Bras Basa Insel in Os, Kalimantan. Vi treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige, gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Die Stadt Semarang in der Provinz Central Java ist mit dem Tempel San Pokong bekannt, der sich auf den bekannten chinesischen Admiral Cheng He bezieht. In der Provinz Central Java hat aber die Stadt Lasem auch eine lange Geschichte über Opium und die erste Landung der Chinesen auf Java. Lasem wird deshalb als kleines China benannt. Lasem ist einer der Produzenten der besten Batikstoffe in Indonesien. Sie ist als Batikstadt, Santristadt und kleines China bekannt. Warum? Denn in Lasem landeten die Chinesen zum ersten Mal auf der Insel Java. Das kann man in vielen chinesischen Siedlungen sehen. Dort findet man eine goldene Buddha-Statue. Die Lage von Lasem ist strategisch für Handel. Lasem ist deshalb ein Handelszentrum auf Java. Im 14. und 15. Jahrhundert war Lasem chinesische Ton neben Semarang und Surabaya. Admiral Cheng He war damals der Botschafter der Ming-Dynastie, die bilaterale Beziehung mit dem Königreich Majapahit von Java vor allem in den Kultur- und Handelsgebieten knüpfen mochte. Die Handelsaktivitäten befanden sich an den Flüssen Babagan Lasem und Paturen. Allmählich wohnten die chinesischen Immigranten in den Gebieten. Sie bauten Wohnungen und Tempel. Jetzt findet man in Lasem die Tempel Ki Yong Biu, Chu An Kiong und Po An Po. Der Tempel Kyo Yongbiu ist am wichtigsten, weil im Jahre 1780 gebaut wurde, die Unabhängigkeitskämpfer von Lasem gegen den holländischen Kolonialismus zu ehren. Die Helden waren unter anderem Tan Kewi, die Bürgermeister von Lasem, Oi Ingyat oder Raden Nabei, Widya Diningrat und Raden Panji Margono Putra Teja Kusuma. Die Mischung zwischen der javanischen und chinesischen Kulturen hat das einzigartige Batikmotiv von Lasem hergestellt. Das Batikfärbeverfahren wurde von Na Lini, der Frau von Pi Nang Un, einem Seemann des Admirals Cheng He in dem 15. Jahrhundert vorgestellt. Das war Dies und Das. Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Lieder von dem Sänger Ipang vorstellen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Sahabat Kecil oder Der kleine Freund. Gute Unterhaltung.
Saja berakhir hujan di sore ini.
menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Sahabat Kecil, das von Ipang gesungen wird. Der Sänger, der den vollen Namen Irfan Fahri Laus Suardi hat, ist am 6. Januar 1972 in Bandung, Westjava geboren. Er begann die Musikkarriere seit dem Jahr 1993. Seitdem vereinigte er sich in seiner Bandgruppe namens Plastik bis zum Jahr 1999. Nachdem er aus der Gruppe Plastik sich schloss, vereinigte er sich bis heute mit der Musikgruppe PIB als der Sänger. Obwohl er mit der Gruppe PIB sich vereinigt, ist er immer noch als Solosänger. Wenn er als Solosänger ist, singt er die Lieder, die mit dem Akustikgitarre begleitet. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Tentang Cinta oder Über der Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you. sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Tersisa untukku, mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan.
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations. Sie hörten gerade das Lied mit dem Titel Tentang Cinta, das von Ipang gesungen wird. Außer ihr die Lieder im verschiedenen indischen Filmen singt, arbeitete Ipang auch mit den anderen indischen Musikern zusammen. Das Lied PT ist ein Lied, das von den indischen Musikliebhabern sich erinnert. Dieses Lied hat ein Duett Ipang mit Devik. Sogar hat Ipang auch eine Kollaboration mit Rido aus der Gruppe Slang, Elo, Sela Marcia und so weiter. Ipang trat auch oft in verschiedenen Filmen als Original-Soundtrack auf. Diese Filme sind unter anderem Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Realita Cinta, und Rock and Roll. Liebe Musikfreunde, das war unser Programm Musik Regenbogen über Ipang. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie nun Die Sine Senang und Serdadu Kumbang. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Di antara pasir putih dan gelombang yang ramah, angin yang bertiup lembut menyapa, hari yang indah. Tertawalah bersamaku sambil menanti mentari yang sebentar lagi akan pergi.
cepatlah nikmati, yeah. Malam tiba, bulan purnama yang terlihat sempurna, menggoda perasaan dalam hati. Indahnya malam ini, dulu hentikan dulu semua logika, jangan sampai lupa bahagia, lupa bahagia, yeah. Besok lagi, besok kita kesini lagi, lihat mentari yang pulang sampai senang menjelang. Besok kita kesini lagi, lihat mentari yang pulang sampai senang menjelang, kesini lagi, lihat mentari yang pulang sampai senang menjelang, yeah, yeah. Besok lagi, besok kita kesini lagi, lihat mentari yang pulang sampai senang menjelang, yeah. Besok lagi,
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Terbang tinggi ke awan, mungkin ada yang bisa ku temukan, menyeberangi ilalang. Walaupun jauh yang harus ku tempuh.
Tahun lalu sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik.
Jalan masihlah panjang, banyak keinginan yang dilupakan, masih harus berjuang. Percayalah masih ada banyak harapan. Terbanglah terbang, raihlah mimpi, jangan berhenti, terbanglah serdadu kumbang,
yeah.
Maju serdadu kumbang, jangan menyerah rintangan menghalang, tenang jalani semua, percayalah harapan itu masih ada. Terbanglah terbang, raihlah mimpi, jangan berhenti, terbang yang tinggi, terbanglah terbang. Raihlah mimpi, jangan berhenti, terbanglah serta dukung bang. Oh.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören. Justima Indonesians Healthy Würde am Leben.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.